Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Fiberalarm. Mit dem Glasfaserausbau wächst auch die Zahl der Angriffe auf die Kommunikationsinfrastruktur. Flächenkontrolle. Wie Glasfaserstrecken mit neuen Methoden gesichert und überwacht werden können. Tapetenstrom. Neue Wandtextilien sollen Smart-Home-Geräte mit Energie und Daten versorgen. Chipvater. Der Intel-Gründer und Erfinder des Mikroprozessors Gordon Moore ist gestorben. Und das digitale Logbuch. Joints.
Prozent aller Wirtschaftseinheiten, das sind private Haushalte, das sind Unternehmen und das sind natürlich Behörden, Ministerien, gehören auch mit dazu, haben Zugriff auf Glasfaser.
Ja, diese Zahl gab Jens Böcker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg auf der Konferenzmesse Fiber Days in der vergangenen Woche in Wiesbaden bekannt. Der oft kritisierte Glasfaserausbau in Deutschland macht also durchaus Fortschritte. Aber wen wundert es bei diesem Dauerklagethema? Die Fortschritte, die sind längst nicht so groß wie geplant und erhofft. Wo liegen denn die Schwierigkeiten, Peter Wächering?
Die liegen gleich auf mehreren Ebenen und das macht es auch ein wenig kompliziert. Eine Ebene, das Kupferkartell. Also Telekommunikationsanbieter, die ihre Kupferkabel weiter vermarkten wollten, die haben lange Zeit sehr erfolgreich den Glasfaserausbau boykottiert. Und dafür haben die durchaus politische Unterstützung bekommen. Dann haben wir es zu tun mit oftmals überteuerten Glasfasertarifen. Die haben die Akzeptanz bei den Anwendern gebremst. Und einige der großen Energieversorger, die haben das große Telekommunikationsgeschäft gewittert und sind mit ihren Telekom-Töchtern dann an den Markt gegangen, die aber eben teilweise doch sehr beschränkte technische Kapazitäten hatten, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und auch das hat Vertrauen gekostet, weil dann eben so viel nicht funktionierte. Und aktuell fragen sich betriebliche Anwender und vor allen Dingen Betreiber sogenannter kritischer Infrastruktur, wie sie ihre Glasfaserkommunikation so abgesichert bekommen, dass sie auch wirklich stabil läuft und betriebliche Unterbrechungen eben vermieden werden können. Sabotage, aber etwa sogar einfacher Baggerbiss, die haben eben ja für Unterbrechungen in der kritischen Infrastruktur gesorgt, die schon besorgniserregend sind. Und hinzu kommt, dass Kommunikation über Glasfaser eben auch noch sehr anfällig für Spähattacken, für Spionage ist. Die Bundesregierung, die fordert jetzt zwar massive Verbesserungen, aber an regulatorischen Vorschlägen, wie Glasfaser dann sicherer gemacht werden kann, da kommt dann eben nicht so viel. Und da bleibt einfach sehr vieles doch so auf der Ebene der Sonntagsrede. Das alles sorgt eben für Skepsis beim Ausbau der Glasfaserinfrastruktur und hier muss politisch gehandelt werden, denn die technischen Lösungen dafür, die sind tatsächlich da.
Ja, Glasfaserstrecken sicherer zu machen, wirksam vor Sabotage zu schützen und sie ständig zu überwachen, das sei aber extrem schwierig. So jedenfalls wird es seit einigen Monaten von Sicherheitspolitikern und auch von einigen Telekommunikationsprovidern behauptet. Schließlich könne man nicht an jeden Schaltschrank auf der Straße einen Wachmann hinstellen. Wo hier die Schwierigkeiten liegen und was wir aus den Ausfällen und Sicherheitsvorfällen lernen können, das haben wir zusammengefasst.
Im November 2022 sind in Bayern eines Nachts Unbekannte in einen Telekommunikationstechnikraum eingedrungen und haben dort Glasfasern gekappt, was dazu geführt hat, dass ca. 13.000 Privat- und Firmenkunden vom Internet abgeschnitten waren. In derselben Nacht sind bei einem Einbruch im Kelten- und Römermuseum unweit davon 450 Goldmünzen aus einem keltischen Schatz abhandengekommen im Wert von ca. 1,6 Millionen Euro.
So schildert Daniel Grünbeck vom Netzwerkausrüster Adtran den aufsehenerregenden Raub des Keltenschatzes aus dem Museum im oberbayerischen Manching. Ermöglicht wurde er durch Sabotage an einer Glasfaserstrecke. Dadurch wurde die Verbindung des Museums zur Sicherheitszentrale unterbrochen. Nicht immer liegt bei solchen Leitungsausfällen Sabotage vor, manchmal reicht ein ganz profaner Baggerbiss. So geschehen am 15. Februar 2023 auf einer Baustelle in Frankfurt am Main.
Sonst sind bei Bauarbeiten an der deutschen Bahnstrecke Glasfaserkabel der Deutschen Telekom gekappt worden, was dazu geführt hat, dass hier wiederum 10.000 Privat- und Firmenkunden vom Internet abgeschnitten waren und am Ende die Lufthansa ihren Flugbetrieb deutschlandweit einstellen musste, weil dort eine Leitung lag, die ja für die Flugsicherung benötigt wurde.
Einen Tag lang war deshalb der Luftraum über Deutschland gesperrt. Da erwischte es die Deutsche Bahn im Oktober 2022 nach Sabotage an zwei Glasfaserstrecken in Berlin und in Herne weniger heftig. In Norddeutschland stand zwar auch infolge des Glasfaser-Cuts der gesamte Zugverkehr still, aber nur einen halben Tag lang. Für Daniel Grünbeck und seine Kollegen ergeben sich aus solchen Ausfällen und Sabotageakten einige Fragen.
Doch wenn man sich jetzt die kritische Infrastruktur in Deutschland wirklich mal kritisch betrachtet, wird man feststellen, dass die Glasfasern, die durch Wartungsschächte, Telefonkästen oder entlang von Bahnstrecken gehen, ziemlich exponiert sind. Also muss man sich die Frage stellen, kann man hier wirklich von Schutz kritischer Infrastruktur sprechen? Wie kann man sich schützen vor solchen Vorfällen bzw. Vorkommnissen?
Hier bleiben Sicherheitspolitiker Antworten schuldig. Und auch bei nicht wenigen Telekommunikationsprovidern oder Betreibern kritischer Infrastrukturen herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Eine Armee von Wachleuten einzustellen und jeden Schaltschrank bewachen zu lassen, das wäre unverhältnismäßig und überhaupt nicht zu finanzieren. Auf den Fiber Days wurden allerdings verschiedene Maßnahmen zum Thema Fiber Monitoring diskutiert, die eine sehr weitreichende technische Überwachung der Glasfaserstrecken erlauben. Daniel Grünbeck.
Wenn also mein Glasfasernetz Teil der kritischen Infrastruktur ist und ich dazu verpflichtet bin, als Betreiber dieser kritischen Infrastruktur risikomindernde Maßnahmen einzuführen. Mit FiberMoney detektieren Sie, lokalisieren Sie Fehler, Sie schützen sich, Sie dokumentieren und protokollieren Vorkommnisse, die auf der Glasfaser stattfinden und können so praktisch Schaden entweder abwenden oder entstandenen Schaden minimieren.
Schauen wir uns die Methoden für die Absicherung oder zumindest für die Schadensminimierung mal genauer an. Wie wird denn da vorgegangen, Peter?
Das hängt von der Sicherungsstufe ab, die da gewählt wird. In der Grundausbaustufe, da wird einfach die Lichtreflexion im Schaltschrank gemessen. Denn bei Glasfaserstrecken, da müssen ja so alle 2 bis 4 Kilometer die Lichtimpulse aufgefrischt werden. Und von diesen sogenannten Regenerierungsstationen, da werden dann Lichtimpulse zurückgesendet an die Betriebszentrale. Und die Überwachungssoftware dort in der Betriebszentrale, die erkennt dann, dass eben mit der Glasfaserstrecke entweder alles in Ordnung ist oder eben nicht.
Dann können aber nur Störungen wie zum Beispiel Baggerbiss oder eben das Durchschneiden des Kabels erkannt werden, oder?
Ja, in dieser Grundstufe ist das so. Wenn die Überwachungssoftware dann noch den Dämpfungsverlust auf der Glasfaserstrecke mitberechnet, dann lassen sich auch schon Datenverluste und ähnliche Fehler berechnen. Und so kann übrigens auch die Wartung verbessert werden. Und dann enthalten einige Konzepte für dieses Fiber-Monitoring auch noch Sensorstrecken, die mit einer eigenen Faser verlegt werden. Diese Sensoren, die können dann feststellen, wenn etwa ein Schaltschrank geöffnet wird, ein Biegelkoppler beispielsweise auf die Glasfaser zum Abhören aufgesetzt wird oder wenn die Kassette für die Glasfaserverbindungen geöffnet werden. Und Bauarbeiten in der Gegend, die können auch durch genau solche Sensorik erkannt werden. So kann dann etwa der Betreiber der Glasfaserstrecke dann herausbekommen, was da gerade und wer da gerade in seiner Nähe eben an der Glasfaserstrecke arbeitet und da Bauarbeiten durchführt. Denn oftmals kommt es ja aufgrund von fehlender Abstimmung, etwa falsche Pläne oder so, zu solchen Vorfällen wie Baggerbiss. Werden also Bauarbeiten per Sensorik gemeldet, dann kann auf diese Weise noch abgestimmt werden, dass eben Schäden vermieden werden können, etwa durch aktualisierte Pläne. Und es können sogar streckenkundige Experten dann schnell noch an den Ort geschickt werden, die dann sagen, hier dürft ihr den Bagger einsetzen, dort aber nicht.
Welchen Stellenwert haben denn solche Methoden von Fiber Monitoring generell für die Absicherung kritischer Infrastrukturen?
Die sind neben der Redundanz der Übertragungswege eigentlich das wichtigste Element einer Sicherungsstrategie. Das Problem dabei ist, in vielen Fällen fehlt einfach beides. Redundanz und Fiber Monitoring. Kritische Infrastrukturen wie etwa Zugfunk oder Flugsicherung, die müssen natürlich durch unterschiedliche Kommunikationswege auf verschiedenen Ebenen abgesichert werden. Und da hilft es dann überhaupt nichts, eine Glasfaserstrecke für den Zugfunk etwa durch eine zweite Glasfaser abzusichern. Das ist eben keine echte Redundanz. Da muss dann eine andere Verbindung, etwa eine Funkverbindung her, unabhängig von dieser Glasfaserstrecke. Und bei Flugdaten ist es eigentlich dasselbe. Neben der Glasfaserstrecke muss dann die Richtfunkstrecke als redundanter Übertragungsweg den möglichen Ausfall einer Glasfaser absichern. Also wir brauchen beides, Redundanz und Fibermonitoring. Und wir haben eben in viel zu vielen Fällen weder Redundanz noch Fibermonitoring. Und das wird beim zunehmenden Transport von kritischen Daten, beim Betrieb kritischer Infrastrukturen mit Glasfaserstrecken, dann doch noch ein erhebliches Risiko, um das wir uns endlich mal kümmern müssen.
Wie Glasfaserstrecken besser gegen Ausfall durch Zerstörung oder Sabotage geschützt werden können, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es soll ja Menschen geben, die alles vernetzen müssen. Sensoren haben dann im Haus alles unter Kontrolle und Aktoren steuern Rollladen, Schlösser oder Thermostate. Und all diesen Dingen, diesen vernetzten Dingen, ist dann eines gemeinsam. Sie benötigen Strom und müssen kommunizieren. Batterien und Funk, das waren bislang die Mittel der Wahl für die Energieversorgung und den Datenaustausch. Das allerdings ist nicht das Optimum, befanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, DFKI, in Bremen. Und sie suchten nach Alternativen. Herausgekommen sind dann spezielle Textilien, die beides können, Strom und Daten in die Fläche bringen. Darüber sprach ich mit Projektleiter Serge Autexier.
Also die Frage, Ausgangsfragestellung für die Entwicklung der Textilien im Smart Home war die Beobachtung, dass da, wo man in der Regel einen Aktor, also irgendetwas, womit man was steuern kann oder etwas messen kann, einen Sensor, eben dort, wo man sie verbauen will, man keinen Stromanschluss hat und auch keine Datenleitung liegen hat zum Smart Home hin. Und die Überlegung war einfach, wie können wir einfach die vorhandenen Flächen, weil in der Regel sind es irgendwelche Flächen, die man zu Hause hat, wo man was hinmachen will, wie können wir die so ausstatten, dass sie eben mehr oder weniger überall Strom anbieten und gleichzeitig die Datenleitung zum Smart Home hin? Und das anhand des Themas, wir wollen eine Tapete entwickeln, die das einfach von Grund auf bereitstellt.
Und wie muss man sich das konkret vorstellen? Sind das jetzt zum Beispiel Tapeten oder andere Wandstoffe, wo Drähte eingearbeitet sind, damit Daten und Strom transportiert werden können?
Wir haben verschiedene Alternativen ausprobiert im Projekt. Wir haben mit Fließstoffen gearbeitet, wir haben mit gewebten Textilien gearbeitet. Und auf Fließstoffen war eine Sache, die sich gut herausgestellt hat, dass man letztlich Leiterbahnen zum Beispiel draufdruckt, die also einfach Strom über die Bahnen liefert, aber eben aufmoduliert darauf auch dann die Kommunikation. Und das andere war halt tatsächlich dann gewebt, dass man eben Leiterbahnen einwebt ins Textil, sodass man darüber dann dieselbe Funktionalität hat. Das war sozusagen die Grundstruktur, das Betriebssystem für diese Tapeten.
Wenn ich mir das vorstelle, dass ich also so eine Tapete jetzt für mein Smart Home haben möchte, da müssen zum Beispiel dann Temperaturfühler oder Lichtsensoren oder auch irgendwelche anderen Sensoren im Raum angebracht werden und ich will jetzt Ihre Tapete dafür benutzen, muss ich dann vorher wissen, wo die Sensoren hinkommen sollen, damit Sie dann eine Tapete anfertigen, die genau die passenden Leiterbahnen bzw. die passenden Versorgungsstränge dann bieten? Oder wie funktioniert das?
Also die Leiterbahnen sind jetzt nicht speziell für irgendeinen Sensor oder sowas gedacht, sondern die sind unabhängig vom Sensor. Was wir dazu gedacht haben, ist, dass wir eben auf die Tapete an bestimmte Stellen sogenannte Patches, wie wir sie im Projekt genannt haben, aufsetzen können und durch die Kontaktierung mit der Tapete eben Strom fließt und die Datenleitung vorhanden ist. Und was dieser Patch dann letztlich tut, ob der jetzt ein Temperaturmesser ist oder ein Schalter ist oder was anderes, ist dann letztlich dann frei wählbar, in Anführungsstrichen. Und das war eigentlich die Idee, also dass die Tapete eher so in der Grundfläche da ist, wie so eine Art Betriebssystem, das man sozusagen einfach mit einbauen kann, entweder im Neubau oder auch im Bestandsbau. Und dann ist sie einfach vorhanden. Und man kann es ja Verschiedenes überlegen. Das eine ist, man kann es gleich großflächig machen oder man baut es nur gezielt an eine bestimmte Stelle. Das ist dann sozusagen wieder, ja, Gestaltungsmöglichkeiten, die man letztlich dann auch selber hat.
Das heißt also, ich kann mir das so vorstellen, dass es auf der Tapete Punkte gibt, die schon mal da sind, wo man dann eben halt solche Sensoren oder auch Aktoren anbringen kann. Welche Anforderungen werden an solche IoT-Geräte dann gestellt, die auf dieser Tapete dann Kontakt finden können?
Es sind einmal die Einschränkungen, die wir haben. Also die Stromversorgung ist natürlich, wir sind im niedrigen Voltbereich, also unter 24 Volt. Also da kann man jetzt auch nicht beliebige Sachen anschließen, was aber in der Regel auch gar nicht notwendig ist für die Art von Sensorik, die wir da so im Hinterkopf haben. Und ansonsten ist von der Datenleitung her, ist es eigentlich fast alles möglich, was man halt so an Protokollen da unterstützen können möchte. Zumindest haben wir es so angelegt. Es ist, wie gesagt, ein Forschungsprojekt. Es gibt immer noch Dinge, wo man noch dran arbeiten könnte. Aber das war jetzt erstmal so der Ansatz. Die Kontaktierungspunkte selber haben wir auch verschiedene Sachen ausprobiert. Das eine war über Magnetkontakte, dass man an bestimmten Stellen solche Magnete hat und diese sogenannten Patches, die man dann aufsetzt, eben magnetisch kontaktieren und somit auch an der Stelle festhalten und durch die Magnete halt die Stromversorgung und die Datenkommunikation läuft.
Normalerweise sind ja solche IoT-Geräte, wenn man sie zum Beispiel im Smart Home benutzt, mit Batterien ausgestattet, um die Stromversorgung sicherzustellen. Und die Verbindungen zwischen zum Beispiel einer IoT-Zentrale oder dem Internetrouter oder wie auch immer, die wird über Funk hergestellt. Welche Vorteile hat denn jetzt Ihre Tapete gegenüber dieser konventionellen Art, IoT-Geräte zu vernetzen?
Also das war tatsächlich ein Grund, wo wir gegen angearbeitet haben, sage ich mal. Wir wollten keine Batterienutzung mehr oder Akkunutzung mehr als Notwendigkeit haben und gleichzeitig auch keine Funkverbindung mehr haben. Batterien aus verschiedenen Gründen. Einmal die Batterien können leer laufen. Gut, die halten mittlerweile zum Teil auch schon recht lange. Aber es erzeugt auch wieder Sondermüll am Ende des Tages. Und der andere Punkt mit der Funkverbindung war, Funkverbindungen können immer durch irgendwas gestört werden, sind anfällig eventuell von außen, können im schlimmsten Fall vielleicht sogar auch abgehört werden. Und eine leitungsgebundene Verbindung, die hat das Problem einfach nicht. Und deswegen war das auch mit ein Grund, weswegen wir diese Idee dieser Tapeten hatten.
Gibt es denn von dieser Tapete bereits wirklich einsatzfähige Muster oder Prototypen oder vielleicht sogar schon Produkte, die man tatsächlich von der Rolle kaufen kann?
Nein. Also es gibt keine Produkte in der Richtung. Wir haben das als Demonstratoren in Forschungsprojekten entwickelt. Da haben wir einige Textilien, die bei den Projektpartnern eben vorhanden sind und als Demonstratoren genutzt werden können. Eben mit den verschiedenen Varianten, wie ich es eben beschrieben habe. Aber das war ein Forschungsprojekt und wo es darum ging, halt die Machbarkeit zu untersuchen, die Schwierigkeiten zu untersuchen und praktisch einen Proof of Concept hinzubekommen. Was sozusagen auch noch mit in der Sache jenseits dieser, sag mal, mehr technologieorientierten Zielsetzung war es, dass wir auch schauen wollten, wie können wir auf so einer textilen Oberfläche zusätzliche Interaktionen über Haptik, also durch Berührung, durch Gesten auf der Tapete, auf sogenannten Patches eben realisieren im Textil oder auf dem Textil. Das sozusagen nochmal neue Möglichkeiten der Interaktion bieten sollte für den Menschen mit der ihn oder sie umgebenden Technik.
Also dass zum Beispiel die Tapete einen Lichtschalter oder einen Sensor, Dimmer oder sowas selber übernehmen kann, ohne dass man ein extra Gerät dafür da haben muss.
Die Idee war erstmal, dass man eine Fläche auf der Tapete realisieren kann oder in der Tapete realisieren kann, mit der ich Gestenerkennung machen kann, so wie ich das von einem Smartphone-Oberfläche oder Touchpad-Oberfläche eben auch gewöhnt bin. Und das als Grundlage zu benutzen, um Interaktionen, Gesteninteraktionen mit der Umgebung machen zu können. Und das aber auf Textil und nicht irgendwie auf so einer Touch-Oberfläche, wie man es eben dann vom Smartphone oder Touchpad kennt.
Über smarte Wandtextilien sprach ich mit Serge Autexier vom DFKI in Bremen. Nur selten haben ja einzelne Menschen aus der Elektronik- oder Computerbranche die Welt mit ihren Erfindungen wirklich auf den Kopf gestellt. Gordon Moore war sicherlich solch ein Mensch, denn zusammen mit seinen Kollegen Andy Grove und Robert Noyce gründete er 1968 die Firma Intel, die schon 3 Jahre später ihren ersten Mikroprozessor, den 4004, auf den Markt brachte. Das war der Grundstein für die Entwicklung der Personal Computer Prozessoren, die heute eigentlich in fast jedem PC stecken. Moore starb gestern 94-jährig auf Hawaii. Sebastian Schreiber.
Ein eigener Computer, jederzeit zu Hause griffbereit. Vor gut 50 Jahren war das fast undenkbar. Zu den Pionieren auf dem Weg hin zum eigenen PC gehört der Chiphersteller Intel. Gordon Moore gründete den Konzern 1968, damals noch als NM Electronics, gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Bob Noyce. Die beiden hatten genug von ihren bisherigen Jobs bei einem Halbleiterhersteller, schildert Elizabeth Jones, die Archivarin von Intel, im Gespräch mit dem Sender CBS. 1968 ist Gordon Moore bei Bob Noyce vorbeigekommen. Bob nähte gerade den Rasen. Die beiden diskutierten über ihre aktuellen Jobs und die Möglichkeiten einer neuen Industrie. Die beiden Intel-Gründer erkannten das Potenzial der kleinen Computerchips, entwickelt in einer Gegend Kaliforniens, die nicht umsonst bis heute den Namen Silicon Valley trägt. Im Vergleich zu den prominenten Köpfen der heutigen Tech-Giganten wirkt Gordon Moore fast schon schüchtern. In einem TV-Beitrag aus den 90er Jahren verrät er eines seiner Erfolgsrezepte von Intel. In einem Geschäft wie diesem sind die Menschen, die die Macht haben, nicht zwangsweise diejenigen, die ganz weit oben stehen. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen, die über das Wissen verfügen, auch die Entscheidungen treffen. Wir stellen sicher, dass jeder, der dieses Wissen hat, auch gleichberechtigt mitentscheiden kann. Moore befeuerte die rasante Entwicklung der Computerchips mit einer gewagten These. 1965 schon sagt er voraus, dass sich die Kapazität der Halbleiter, technisch gesagt die Komplexität integrierter Schaltkreise, binnen einiger Monate verdoppeln lässt, immer und immer wieder. Und tatsächlich entwickelten sich die Halbleiter so rasant, wie Moore es vorhergesagt hatte. Das Phänomen schreibt als Moore'sches Gesetz Computergeschichte. Der langjährige Intel-Mitarbeiter und heutige Investor John Doerr stellt gegenüber CBS heraus. Das Moore'sche Gesetz ist kein physikalisches Gesetz. Es ist das Ergebnis von Tausenden, Zehntausenden Menschen, die sich kontinuierlich verbessert haben. Bis heute treibt Intel das Rennen um immer bessere, stärkere und kleinere Chips voran. Noch immer ist der Konzern Weltmarktführer, auch wenn die Konkurrenz aufgeholt hat. Co-Gründer Gordon Moore lenkte die Strategie des Konzerns bis ins Jahr 1987 als Vorstandschef. Nun ist er nach Angaben von Intel im Kreise seiner Familie auf Hawaii gestorben. Er wurde 94 Jahre alt.
Sebastian Schreiber mit einem Nachruf auf Gordon Moore, dem Erfinder des Moore'schen Gesetzes.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 1208.
Wir in Bayern sind ein bierseliges Volk, aber natürlich immer nur nach der Arbeit. Fremd und verdächtig sind uns Rauschmittel. Deswegen haben wir dem Herrn Singh widersprochen, wo er uns aufgetragen hat, die Roboter zur Entspannung mit THC zu versorgen. Eine Droge. Der Herr Singh ist unser Chefprogrammierer, also müssen wir ihm, wenn auch widerwillig, Folge leisten. Ich schreite also wie immer am Samstagnachmittag die Freitreppe zur Roboterhalle hinunter, die Einschie war schon fleißig. Hast du die Droge schon angerührt? Ich habe alles nachgelesen, sagt die Einschie. Das THC ist Haschisch, Cannabis, kannst auch Gras dazu sagen. Meine Güte, der Herr Singh möchte unsere lieben Roboter aus der Fassung bringen. Die können bei Halluzinationen doch kaputt gehen und sind doch so teuer. Cannabis ist kein Halluzinogen, sagt die Angie. Es macht den Programmiercode nur ein bisschen lockerer. Vielleicht tut's dem einen oder anderen Roboter ja gut, wenn er nicht immer so steif rumsteht. Wenig später haben wir sogenannte Joints geformt und angezündet und dem einen oder anderen, eigentlich alle Roboter, in ihre USB-Slots reingesteckt. Angeblich, sagt die Angie, setzt die Wirkung sehr schnell ein, habe ich gelesen. Wollen wir vielleicht selber einmal an so einem Joint ziehen? Wir haben doch gar keinen USB-Slot, Angie, wo wir den Joint reinstecken könnten. Selten haben die Angie und ich so gelacht. Den ganzen Nachmittag haben wir gelacht. Wir haben uns auf den Boden gelegt und weitergelacht. Worüber wissen wir eigentlich auch nicht. Denn eigentlich war es ja traurig, wie die Roboter sich benommen haben. Die haben sich rumgedreht, verrenkt und dann sind sie auf dem Boden zusammengeklappt. Ausgerechnet jetzt kommt der Herr Singh die Freitreppe runter. Schau an, sagt unser Chefprogrammierer. Die haben es alle verstanden. Was haben alle verstanden, Herr Singh? Naja, dass, wenn ihr so rumgackert und euch entspannt auf den Boden legt, auch die Roboter sich entspannt auf den Boden legen. Dass sie allerdings nicht losgegackert haben wie sie beide, daran muss ich nur ein bisschen rumprogrammieren. Außer der Robert, grinst mich die Angie an. Der Robert ist unser Lieblingsroboter. Hörst du, wie der kichert?
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Die Corona-Warn-App geht in den Schlafmodus. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Nach 3 Jahren und mehr als 48 Millionen Downloads wird die Corona-Warn-App des Bundes am 1. Juni angesichts der entspannteren Pandemielage in einen Schlafmodus versetzt. Bis zum 30. April soll die Warnfunktion nach einem positiven Test noch verwendet werden können, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Auf regelmäßige Aktualisierungen der App soll nun verzichtet werden.
SAP soll eine europäische Cloud-Software entwickeln.
Bei den Bemühungen um eine größere Unabhängigkeit von US-Cloud-Anbietern hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz den Beginn eines Projekts von SAP genehmigt. Damit kann der Softwarekonzern noch vor der abschließenden Genehmigung durch die EU mit der Entwicklung von Programmen für eine europäische Cloud-Infrastruktur beginnen. Für das Projekt Industrial Cloud arbeiten den Angaben zufolge europaweit 150 Firmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf rund 5 Milliarden Euro.
Auch Frankreich verbietet TikTok auf Diensthandys von Staatsbediensteten.
Diese Anwendung hätte nicht das nötige Niveau an Cybersicherheit und Datenschutz, teilte das zuständige Ministerium am Freitag mit. Neben TikTok sollen auch Twitter, Instagram oder Netflix untersagt werden. Das Verbot soll unverzüglich in Kraft treten. Auch in den USA, Deutschland und Großbritannien ist TikTok auf Diensthandys von Regierungsmitarbeitern verboten, ebenso bei der EU-Kommission. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht erhebliche Risiken bei der Verwendung der Kurzvideo-App. Dabei geht es sowohl um den Umfang gesammelter Daten als auch Möglichkeiten staatlicher Einflussnahme.
Twitter entfernt alte blaue Häkchen.
Der Kurznachrichtendienst hat angekündigt, dass die bisher kostenlosen blauen Häkchen für nach dem alten System verifizierte Accounts entfernt werden. Ab dem 1. April werde Twitter damit beginnen, die alten Blue-Checks zu entfernen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Den blauen Haken gibt es dann nur noch für die zahlende Kundschaft, die ein Twitter-Blue-Abo abschließt.
Die Deutsche Umwelthilfe verklagt Meta.
Wegen angeblich zögerlichem Vorgehen gegen Hassrede im Internet verklagt die Deutsche Umwelthilfe die Facebook-Mutter Meta. Mit einer Klage vor dem Landgericht Berlin will die Umweltschutzorganisation die Schließung einer Facebook-Gruppe erreichen. Der US-Konzern lösche Beschimpfungen oder Gewaltandrohungen in seinem Online-Netzwerk teilweise erst nach Wochen, hieß es.
Viele Eltern wollen Informatik als Pflichtfach an Schulen.
Der Digitalverband Bitkom hat diese Woche eine Umfrage veröffentlicht, wonach sich 83% der Eltern in Deutschland wünschen, dass Informatik ab der 5. Klasse verpflichtend unterrichtet wird. 93% wollen demnach, dass der Einsatz digitaler Technologien und Medien in allen Schulen Standard wird. Für die Erhebung wurden 1007 Menschen ab 16 Jahren befragt.
Sternzeit, 25. März. Und ewig grüßt die Sommerzeit. In 24 Stunden ist es um diese Zeit bereits eine Stunde später. Denn heute Nacht um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Die kürzeste Nacht des Jahres steht uns bevor. Natürlich nicht, was die Dunkelheit betrifft. Den Himmel kümmert die Umstellung auf Sommerzeit überhaupt nicht. Sonne, Mond und Sternen ist es herzlich egal, was die Zeiger auf irdischen Ziffernblättern anzeigen. Ob die Umstellung für Sternfreunde gut oder schlecht ist, hängt davon ab, ob man Frühaufsteher oder Nachteule ist. Wer morgens gegen 7 Uhr wach ist, kann dann noch einen Blick auf das Sommerdreieck am Südosthimmel werfen. Heute früh um diese Zeit war es dafür schon viel zu hell. Umgekehrt müssen sich ab morgen alle gedulden, die abends Venus, die Mondsichel oder die Winterfiguren um Orion und Sirius bestaunen wollen. Sie sind heute zum letzten Mal schon gegen 20 Uhr zu sehen. Morgen erst gegen 21 Uhr. 1945 galt in der sowjetischen Besatzungszone die mitteleuropäische Hochsommerzeit, für die die Uhren sogar um 2 Stunden vorgestellt wurden. Zwei Jahre später galt diese Regelung für einige Monate in ganz Deutschland. Zu Sommeranfang 1947 ging die Sonne in Hamburg erst abends um 11 Uhr unter und stieg morgens nicht vor 6 Uhr über den Horizont. So dramatisch wird es schon lange nicht mehr. Die Uhren werden nur um eine Stunde vorgestellt. Das erfordert ab morgen etwas mehr Geduld, bis Venus, Mond und Orion zu sehen sind.
Insekten, Lebensmittel der Zukunft, das ist gleich Thema bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kläuber.